Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Menschen mit ihren Ideen, ihren Plänen, Alltagserlebnissen und Erinnerungen. In der Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bei uns am Diemelsee. Heute geht es um ein Thema, das unsere Region in den kommenden Jahren stark beschäftigen wird, den Rhein-Main-Link. Diemelsees Bürgermeister Volker Becker erinnert sich noch gut an den Moment, als er die ersten Hinweise zum möglichen Verlauf dieser Mega-Stromtrasse erhielt. Damals war nur eines sicher.
Also wir haben letztes Jahr im Frühjahr erste Info bekommen, dass hier der Rhein-Main-Link auch durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg laufen wird. Aber konkrete Planungen hatten wir da noch nicht, die wir zugrunde legen konnten. Da konnte man sich entspannt zurücklegen und sagen, gut, wir haben eine Bundesstraße, legen Sie es vielleicht da links und rechts entlang. Passt so in etwa. Diemelsee, Wasserschutzgebiet und viele andere Dinge, Windräder, Windvorranggebiete, die vielleicht dagegen sprechen, war zumindest erstmal meine Vermutung, wird eher nicht so interessant sein. Man geht auf die andere Seite von Korbach und deshalb nicht durch unser Land.
Der Rhein-Main-Link ist eines der zentralen Netzausbauprojekte der deutschen Energiewende. Er soll bis zu 8 Gigawatt Windstrom aus der Nordsee direkt ins Rhein-Main-Gebiet transportieren. Also genau dorthin, wo der Energiebedarf besonders stark wächst. Nun ist klar, die Stromkabel, diese dicken Erdkabel, die verlaufen auch durch die Gemeinde Diemelsee. Betroffen sind Fassbeck, Wirmichhausen und Flechtdorf. Aber warum verläuft der Rhein-Main-Link nicht einfach parallel zu den jeweiligen Autobahnen, die also von der Küste Richtung Frankfurt führen? Jonas Knob, er ist Projektsprecher des Übertragungsnetzbetreibers Amprion und einer der zentralen Ansprechpartner für das Großprojekt Rhein-Main-Link in unserer Region. Er erzählt es uns.
Wie Sie sich vorstellen können, haben wir das schon sehr häufig gehört, das einfach neben die Autobahn zu legen, weil wird sich ja auch erstmal, wenn ich als Laie draufschaue, anbieten. Ja, einfach, ich nehme die Autobahn, die von Nord nach Süd führen und lege dann die Leitung einfach daneben. Aber das funktioniert dann in der Realität nicht, weil wir erstmal einen Planungsraum vorgegeben bekommen haben von der Bundesnetzagentur. Das ist so der Hauptgrund, der dagegen spricht, weil der macht dann so einen Verlauf gar nicht möglich, sondern der gibt einen klaren Verlauf vor. Und wenn man dann im Detail reinschaut, auch in dem Planungsraum wäre ja eine Bündelung mit Autobahn möglich, ist oftmals schwierig, entlang der Autobahn zu verlaufen, weil Waldgebiete vielleicht sehr nah dran reichen, Gewerbegebiete, Siedlungen oder Schutzgebiete, die so nah an der Autobahn liegen, dass wir da mit unseren 4 Erdkabeln gar nicht mehr durchpassen.
Soweit so klar. Der Rhein-Main-Link verläuft als großer Nord-Süd-Energiekorridor von der Nordsee also über Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Hessen. Innerhalb eines gesetzlich definierten Präferenzraums, so heißt er, hat Amprion einen Trassenvorschlag erarbeitet, der eben auch die Gemeinde Diemelsee betrifft.
Hier haben wir sicherlich im Bereich Waldeck-Frankenberg oder im Bereich Diemelsee auch gewisse Herausforderungen, gerade was die Bodenstrukturen angeht, weil wir lernen mussten, dass man hier nach kurzer Zeit schon auf sehr steiniges Material trifft. Und da müssen wir genau im Vorfeld genau hinschauen, ob wir das am Ende so bauen können, wie wir es uns vorstellen.
Der finale Verlauf wird 2026 festgelegt. Die Bundesnetzagentur hat also die Firma Amprion mit der Planungsumsetzung des Rhein-Main-Links beauftragt und bereits den groben Trassenverlauf vorgegeben. Jetzt wiederum muss Amprion zeigen, dass es diesem Großprojekt auch gewachsen ist. Jonas Knob.
Ja, also wir müssen ja der Bundesnetzagentur aufzeigen können, das ist die Genehmigungsbehörde, die am Ende sagt, ja, passt alles, so dürft ihr bauen. Da müssen wir aufzeigen können, dass wir die 4 Erdkabelsysteme in die Erde bekommen und dass wir auch durchgehend 600 Kilometer das Ganze hinbekommen. Dafür müssen wir sehr viele Voruntersuchungen machen, weil ich hatte das Thema schwierige Böden schon angesprochen, hier zum Beispiel im Bereich Diemelsee, da müssen wir eben aufzeigen können, ja, wir kriegen das Ganze in die Erde auch und uns auch so in die Erde, dass es auch am Ende sicher betrieben werden kann die nächsten Jahrzehnte, weil das ist ja das Ziel. Da bringt ja nichts, wenn wir jetzt diese Leitung bauen und nach 3 Jahren funktioniert nichts mehr, weil vielleicht die Kabel abgesackt sind, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, dass die nächsten Jahrzehnte diese 8 Gigawatt Leistung, die wir übertragen wollen, auch übertragen werden können. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt unserer Aufgabe, eine saubere Planung vorzulegen, die genehmigungsfähig ist.
Um überhaupt einmal eine Vorstellung von der imposanten Strommenge zu erhalten, die der künftige Rhein-Main-Link von der Nordsee Richtung Rhein-Main transportiert, erklärt Amprion-Sprecher Knob.
8 Gigawatt übertragen wir ja künftig mit dem Rhein-Main-Link und das entspricht ungefähr dem Bedarf von 8 Millionen Menschen. Man muss aber dazu sagen, die Rhein-Main-Region ist sehr industriell geprägt. Also da sind große Industriebetriebe, dort werden auch aktuell sehr viele Rechenzentren beispielsweise gebraucht, die große Abnehmer sein werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir da 8 Millionen Menschen versorgen, sondern wahrscheinlich erstmal vornehmlich die Industrie dort. Und natürlich werden auch einige Privatverbraucher davon profitieren. Aber dadurch, dass halt eben die Rhein-Main-Region industriell noch stark wächst und auch die Industrie vor Ort sich umstellen will, mehr auf Strom setzen möchte als Erzeugungsquelle, ist der Rhein-Main-Link so wichtig.
Die Bundesnetzagentur hat einen 5 bis 10 Kilometer breiten Präferenzraum festgelegt, in dem die endgültige Trasse liegen muss. Das heißt, der Spielraum ist nicht sonderlich groß. Amprion hat innerhalb dieses Raumes wiederum einen konkreten Trassenvorschlag eingereicht, der über eine interaktive Karte einsehbar ist. Den Link zu dieser Karte, den stellen wir in die Shownotes der Inhaltsangabe dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. Bürgermeister Volker Becker.
Die Grundstückseigentümer können schon sagen, okay, ich habe Vorbehalte, möchte das vielleicht gar nicht. Aber das wird der laufende Prozess wirklich erst bringen, wo die Trasse herläuft, die endgültig festgelegt wird. Der Knob hat es ja eben schon gesagt, wenn die Bodenuntersuchungen abgeschlossen sind, dann weiß man erst, wo es hergeht. Und da muss man halt mit den Grundstückseigentümern auch Gespräche führen. Das macht der Knob zum Beispiel mit seinem ganzen Team, die dahinter stehen. Wir versuchen als Kommune, das natürlich auch positiv mitzubegleiten und unterstützen sowohl den Bürger bei seinen Interessen, die er vertritt, als auch natürlich die Firma Amprion entsprechend auch.
In einer Tiefe von ungefähr 1,80 Meter verlaufen die Erdkabel. Darüber wird es dauerhafte Schutzstreifen von 40 Meter Breite geben.
Ja, es hört sich so an, als wenn dann quasi dauerhaft diese Fläche nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist ja nicht so. Ja, gerade für den landwirtschaftlichen Bereich, ja, ist ja diese Fläche wieder nutzbar. Oder wenn ich jetzt einfach Grünland dort habe, da wird man, wenn das Erdkabel einmal in der Erde ist, dann davon ja auch nichts mehr sehen. Wo es eine Einschränkung gibt, das ist so, ist dadurch, dass ja auch eine Eintragung passiert ins Grundbuch, also wir bekommen eine Dienstbarkeit eingetragen als Firma Amprion, dass wir einen gewissen Schutzstreifen, der da erzeugt wird, oberhalb der Erdkabel dauerhaft nutzen können. Dadurch hat natürlich der Eigentümer eine eingeschränkte Nutzung, weil er dort beispielsweise keine gebäudeähnlichen Strukturen mehr realisieren kann, also einfach schlicht gesagt kein Gebäude mehr errichten kann. Insofern eingeschränkte Nutzung ja, aber trifft halt nicht alle Bereiche.
Diese dauerhaften Schutzstreifen sind notwendig, damit die Kabel des Rhein-Main-Links jederzeit zugänglich sind, so Jonas Knob. Und er ergänzt:
Die gesamte Strecke wird mit Nachrichtentechnik begleitet. Wir verbauen nicht nur die Energiekabel, sondern dann eben auch Lichtwellenleiter und Nachrichtentechnik entlang der gesamten Strecke, sodass wir die Möglichkeit haben, automatisiert eigentlich schon ganz gut festzustellen, wenn ein Fehler aufkommt, wo der ist. Natürlich muss man das Ganze dann noch in gewisser Form eingrenzen. Deswegen gibt es auch zwischendurch bauliche Anlagen, die man auch an der Oberfläche sehen wird. Aber das kriegt man eigentlich schon ganz gut hin.
Die Frankfurter Rundschau beschreibt den Rhein-Main-Link als ein ziemlich komplexes Bauvorhaben, das sich aktuell im Planungsfeststellungsverfahren befindet. Ist denn überhaupt abzusehen, wann mit dem Bau begonnen wird und vor allem, wann hier denn Strom fließt?
Da wird man auch schon Geduld brauchen. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Bei 600 Kilometer Länge weiß man, da gibt es nicht nur sonnige Tage, sondern vielleicht auch mal trübe Tage. Oder auch mal ein Gewitter, was drüber zieht. Und da werden Kompromisse geschlossen werden müssen und. Und die Bürokratie darf man auch nicht vergessen in Deutschland. Das sind auch große Bretter, die man bohren muss. Also das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis hier irgendwann mal die Bagger oder Maschinen anrollen werden. Was ich, 2028, 2029 vielleicht.
Herr Becker hat es eigentlich schon ganz gut eingeordnet. 2028 ist das Ziel, da zu bauen. Ob das funktioniert, das wird jetzt das restliche Genehmigungsverfahren zeigen, weil da haben wir auch noch einige wichtige Schritte zu gehen. Also erstmal müssen wir auch die Planung beantragen. Das hoffen wir nächstes Jahr machen zu können. Und dann schauen wir mal, was die Öffentlichkeitsbeteiligung noch mit sich bringt, ob da vielleicht doch noch Änderungen dann raus sich ergeben. Aber ja, 2028 ist erstmal so das nächste Ziel, auf das wir hinarbeiten, beziehungsweise erstmal 27 die Genehmigung zu bekommen, dann 28 zu starten mit dem Bau. Und dann haben wir einen zugegebenermaßen ambitionierten Zeitplan, in 5 Jahren 600 Kilometer in die Erde zu bekommen. Was ja bedeutet, nicht nur per Tiefbau erstmal diese Schutzrohre in die Erde zu bekommen, weil das ist ja so der erste Schritt. Wir verbauen erstmal 600 Kilometer Schutzrohranlage, also Leerrohre, wenn man so will. Und die Erdkabel werden ja dann später in diese Schutzrohre dann eingezogen. Also sowohl der Tiefbau muss funktionieren, und da hat der Becker recht, ja, das ist dann je nach Witterung vielleicht auch nicht immer so einfach. Und dann müssen am Ende auch der Kabelzug funktionieren, dass wir dann ab 2033, das ist das Ziel, die ersten Gigawatt fließen haben.
Wir werden natürlich den Fortgang des Rhein-Main-Links im Blick haben und an dieser Stelle zu gegebener Zeit wieder im Podcast darüber berichten.
Aber man muss einfach immer sich vergewissern, wir setzen hier ein Stück Energiewende um, weil das ist einfach beschlossen oder auch, glaube ich, auch größtenteils Wille, dass wir halt eben auf erneuerbare Energien setzen, und dafür braucht es halt eben diese Leitungen. Insofern, wenn man es darauf herunterbricht dann immer wieder, wenn man macht eigentlich was Gutes, das führt dann doch dazu, dass man dann doch schon eigentlich immer sehr motiviert dann ans Werk geht. Wir von Amprin haben ja eben einfach diesen gesetzlichen Auftrag. Wir sind ein regulierter Übertragungsnetzbetreiber, der eben dafür da ist, eben sein Netz, was schon besteht, aber und das, was noch dazukommen muss, sicher zu betreiben. Diesen gesetzlichen Auftrag haben wir und dem müssen wir nachkommen. Und da kann man dann nicht sagen, ach, das Projekt ist jetzt irgendwie zu kompliziert oder dieses Netzausbauvorhaben, das lassen wir jetzt mal bleiben, sondern wir haben den Auftrag und den setzen wir um.
Vielen Dank für diese Einblicke. Jonas Knoop, Projektsprecher bei Amprion und Ansprechpartner für den Rhein-Main-Link. Vielen Dank auch Bürgermeister Volker Becker. Damit genug für heute. Beim nächsten Mal an Weihnachten, da geht es um das Buch Alles mordentlich, einem Krimi, der bei uns am Diemelsee spielt, von Frank L. Mause. Es wird also spannend. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit und einen schönen 4. Advent. Ich bin Lars Kors. Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.